Hallo und herzlich willkommen im Frauenstimmen-Podcast. Mein Name ist Anita. Frauen haben es noch immer ungleich schwerer in der Gesellschaft. Nach einem Leben als Teilzeit-berufstätige Mama und einer Ausbildung zur Beraterin und Trainerin habe ich mir mit 49 Jahren meinen Traum erfüllt und zu studieren begonnen. In meinem Podcast begebe ich mich auf die Suche nach inspirierenden Vorbildern, um zu erforschen, was Frauen bewirken können und wie sie sich für die Gesellschaft einsetzen. Heute ist im Frauenstimmen-Podcast eine Schiedsrichterin. Da dieses Berufsfeld für Frauen noch eher jung ist, war es mir ein Anliegen, in meinem Podcast darüber zu berichten. Und vor allem auch, weil es sich ja um ein männerdominiertes Berufsfeld handelt. Herzlich willkommen im Frauenstimmen-Podcast, Sarah Telleck. Kannst du dich unseren Hörerinnen mit ein paar kurzen Worten vorstellen?
Liebe Anita, herzlichen Dank. Es freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Und ja, mein Name ist Sarah Telleck. Ich bin Fußballschiedsrichterin seit 18 Jahren. Und was gibt's zu erzählen über mich? Ich glaube, im Laufe des Gesprächs hier im Podcast werden wir noch über einige Sachen sprechen, darum will ich gar nicht so viel vorwegnehmen.
Ja, sehr gut. Ich beginne immer damit, wie ist man eigentlich dazu gekommen, wo man jetzt ist? Und wenn ich deine schulischen Ausbildungen anschaue, dann hast du ja ursprünglich eine ganz andere Richtung eingeschlagen, eher kreativ, musisch. Wie kam es dazu, dass du dich dann für den Fußball entschieden hast?
Ja, das ist eine gute Frage und es ist absolut richtig. Ich komme aus einer komplett Anti-Fußball-Familie, würde ich jetzt mal so sagen. Bei uns war definitiv das Kreative im Vordergrund, die Kunst. Erst ab meinem 14. Lebensjahr bin ich mit Fußball in Berührung gekommen. Und davor war es tatsächlich so, dass eben Kunst, Malen, Zeichnen, aber auch Tanz, Musik, Singen, Schauspielen, so diese, ich sage jetzt mal, Beschäftigungen den Fokus in meinem Leben hatten. Ja.
Und wo kommt das Fußball dann daher?
Ja, komplett zufällig. Also ich habe in der Schule dann, bin nach Wien gewechselt, bin am Land aufgewachsen und in Wien dann in der Großstadt, zwar auch eine Kunstschule, mit Internat und da war es dann so, dass man sich oft gerne im Hof getroffen hat und den ganzen Nachmittag dort verbracht hat und da war Fußball einfach sehr prägend oder sehr, sehr zentral auch. Und mich hat das irgendwie fasziniert und habe dann, ich weiß gar nicht mehr wie oder wieso, aber ich habe einfach angefangen mitzukicken und ich glaube, habe da dafür, dass ich so spät begonnen habe, sehr schnell reingefunden und es hat mir einfach enorm viel Spaß gemacht und das Gefühl, was ich beim Fußballspielen hatte oder bekommen habe, hatte ich bei keinen dieser anderen Beschäftigungen oder Tätigkeiten, die ich vorher gemacht habe, also auf der Bühne oder egal welche andere Art von Sportart oder eben kreative Sache ich da ausprobiert habe, dieses positive Gefühl, diese Emotionen, die ich beim Fußballspiel hatte oder bekommen habe, die waren so stark, es war so eine richtige Leidenschaft, also das hat mich richtig erfüllt und das habe ich davor in dem Ausmaß einfach noch nicht gespürt und drum hat mich der Fußball einfach so fasziniert und gefesselt und ich habe da, also ich kann mich zurückerinnern damals, ich habe stundenlang Fußball gespielt, wenn ich konnte, wenn ich wo vorbeigegangen bin am Park oder irgendwo und es wurde gekickt und ich hatte Zeit, habe ich mich da eingebaut. Ja.
Jetzt habe ich eine Frage, ist das das Kicken an sich gewesen oder hat das was mit Bewegung auch zu tun gehabt?
Ich hatte ja bis dahin schon eben Turnunterricht, ich habe auch Cross-Country-Lauf gemacht, Baseball gespielt. Also ich habe schon verschiedene Sachen auch ausprobiert im Sportbereich. Hat mir schon noch Spaß gemacht. Aber so diese Leidenschaft und dieses Gefühl hatte ich auch in anderen Sportarten bis dahin nicht so erlebt. Ja.
Du hast jetzt gesagt, du hast viel ausprobiert. Ist es aus deiner Initiative herausgekommen oder hat es wer angeboten?
Nee, ich würde wirklich sagen, dass ich da immer sehr neugierig und interessiert war, Sachen auszuprobieren. Und ich glaube, ich hatte schon auch Potenzial oder ich habe gemerkt, dass mir die Bühne, das Schauspielen, das Singen, das Tanzen, das liegt mir. Das habe ich schon auch gern gemacht. Aber wenn man mich dann eben ab 14, wo ich mit dem Fußballspielen begonnen habe, wenn man mich da gefragt hätte, willst du das oder das? Oder hätte ich mich dann immer für den Fußball entschieden, ne?
Du warst ja vorerst auch Fußballspielerin.
Also genau, also ich habe mit 14 im Schulhof zum Kicken begonnen und dann mit 17, das war auch dank einer meiner Turnlehrer, der mir dann den Ratschlag gegeben hat, könnte mir doch einen Fußballverein oder eine Frauenmannschaft suchen. Und das war mir bis dahin nicht in den Sinn gekommen, weil ich einfach auch gar nicht, das war mir nicht bewusst, dass das überhaupt gibt. Ja. Ich war vorher einfach nie auf einem Fußballplatz. Es war nicht existent in meinem Leben. Ja. Was vielleicht schon auch noch prägend war, war 2002 die Fußballweltmeisterschaft. Medial war die natürlich schon noch sehr groß. Und da habe ich schon noch erstmals so ein bisschen mitbekommen, dass mein Vater auch ein bisschen da mitgefiebert hat und wir dann beide das sehr verfolgt haben. Ich habe damals auch Zeitungen gesammelt und ausgeschnitten und war dann einfach Fan von der brasilianischen Fußballmannschaft. Und das war so ein bisschen auch, obwohl ich davor noch gar nicht Fußball gespielt habe, war das vielleicht schon noch so ein Anlass, der mir so ein bisschen diesen Spark gegeben hat für diesen Sport. Und dann bin ich ins Spielen gekommen und habe eben mit 17 erst später auch eine Frauenfußballmannschaft gefunden, wo ich angefangen habe zu trainieren und so ein bisschen das Fußballfeld oder das den richtigen Fußball kennengelernt habe, also am Großfeld zu spielen, weil davor war es halt immer nur am Schulhof oder in der Turnhalle oder im Käfig oder im Park. Genau.
Jetzt ist interessant, du hast vorhin gesagt, dass in deiner Familie nicht Fußball gespielt worden ist und dass dein Vater jetzt mit dir geschaut hat. Hast du ihn jetzt animiert, sich für Fußball zu interessieren oder war das dieses Spiel?
Ich glaube schon, dass mein Vater also auch in der Kindheit gespielt hat. Mein Vater ist ja ursprünglich aus Ungarn. Und ich glaube, wie er dann nach Österreich gekommen ist, dass er da einfach beruflich oder dann auch familiär, da war wahrscheinlich keine Kapazität oder keine Zeit mehr. Ich kann mich aber schon noch erinnern, da musste ich, glaube ich, vor meinem sechsten Lebensjahr gewesen sein. Oder ich war einfach noch sehr klein. Aber ich kann mich schon noch erinnern, ich und mein Bruder, wir waren einmal mit ihm, da hatte irgendwo mit Freunden in der Halle Fußball gespielt. Ich kann mich erinnern, wir waren nämlich hinter der Sprossenwand und haben da schon gespannt zugeschaut, was da jetzt passiert. Und das ist doch auch so ein bisschen in meiner Erinnerung geblieben. Das war vielleicht so der erste Fußballbezug. Und dann waren wir mal in Italien auf Urlaub, da habe ich auch mitbekommen, wie mein Vater dann mit Freunden oder Menschen vor Ort dann so einfach einen Spaßkicker haben die dort gemacht. Und da haben wir auch zugeschaut. Das war eigentlich das Einzige, wo ich sage, da wäre mir vorher der Fußball in der Form vielleicht aufgefallen. Und drum glaube ich schon, dass mein Vater grundsätzlich nicht uninteressiert war am Fußball, aber wir hatten noch lange Zeit keinen Fernseher. Also das war dann die Zeit, wo wir dann auch erstmals so einen Fernseher hatten und dann auch manchmal eben auch Spiele geschaut haben. Oder vielleicht hat er sich den Fernseher wegen der WM besorgt, ich weiß es nicht. Kann ich gar nicht mehr zurückblickend sagen. Aber dadurch, dass wir keinen Fernseher hatten, war das jetzt halt auch nicht so präsent mit Fußball schauen. Ne? Und es war jetzt auch nie so, dass wir da einen Fußballverein verfolgt hätten oder dass mein Vater Fan gewesen wäre von einer Mannschaft. Und demnach, sage ich mal, wenn man damit nicht groß wird oder dann auch nicht Freunde hat, die das zelebrieren oder leben, dann ja. Wie kommt man dann auf den Fußballplatz? Darum kann ich deine Frage sehr gut nachvollziehen, weil ich frage es mich manchmal selbst, wie bin ich eigentlich hierher gekommen und auch vor allem hier geblieben? Ne?
Also in meiner Familie, mein Sohn und mein Mann sind begeisterte Fußballzuschauer und Fans. Und ich habe erzählt, dass ich dich interviewe und da sind so Fragen gekommen und ich kann die nicht beantworten. Habe gedacht, okay, da habe ich noch viel Recherchearbeit vor mir. Mein Sohn hat gefragt, ja, wo du pfeifst und so und hat da so Begrifflichkeiten gedacht und ich habe gedacht, keine Ahnung. Also ja, die kennen sich schon recht gut aus und ich bin auch so, wenn ein tolles Match ist, dann schaue ich auch zu oder da gibt's dann immer, dass man Freunde einlädt. Also das hat schon was, muss ich sagen. Aber so richtig, wie gesagt, auskennen tue ich mich nicht. Aber ich hoffe, du bringst da Licht ins Dunkel und vielleicht geht's anderen auch so. Und was jetzt natürlich auch passiert ist, dadurch, dass ich dich jetzt kennenlerne und interviewe und mich damit auseinandersetze, muss ich schon sagen, das ist schon eine tolle Sache, was die Frauen da erreicht haben und da ja für Österreich repräsentieren. Also sehr toll. Ich darf ja morgen auch zuschauen beim 50. So, was ist das? Länder? Nein.
Das 50. ÖFB Frauencup-Finale.
Ja, bin ich schon sehr gespannt. Das wird mein erstes Match sein. Ein Frauenfußballmatch, das ich live anschauen darf. Aber jetzt zu dir. Was war dann der entscheidende Moment, Schiedsrichterin zu werden?
Ja, also erstens möchte ich nur sagen, es freut mich sehr, dass ich inspirieren kann und das morgen dein allererstes Fußballmatch sein wird. Das ist ja richtig spannend. Das war mir nicht bewusst, freut mich sehr. Und kommt mir auch in Erinnerung mein erstes Fußballspiel. Das war, glaube ich, auch so in der Kindheit, Jugendzeit zwischen 14 und ich glaube mit 15 oder 16. Und das habe ich damals gewonnen. Ich habe Tickets gewonnen, weil ich bei einem Schülerlauf, ich glaube, Zweite geworden bin und die ersten drei haben dann sowas bekommen. Und das war eigentlich das erste Mal, dass ich wirklich live in einem Fußballstadion war. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie ich da hinkomme, wie das funktioniert, mit wem ich da hingehe. Und ich habe zwei Karten bekommen. Und dann habe ich einen Kollegen in der Schule gefragt, einen Schulfreund, der, wo ich gewusst habe, der geht regelmäßig eben Fußball schauen. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er da mit mir mitgeht, weil ja, ich habe keinen Plan. Ne? Und das war dann ganz cool, weil wir waren dann wirklich, da war ich das erste Mal und habe ein richtiges Bundesligaspiel von innen, also im Stadion, miterleben dürfen. Ja. Und damals habe ich eben noch nichts mit Schiedsrichterin zu tun gehabt, war eben als Spielerin schon ein bisschen aktiv. Und ja, und wie ist es dann dazu gekommen, dass ich Schiedsrichterin geworden bin? Das war so, dass ich dann natürlich am Großfeld, ja, also beim normalen Fußball, 11 gegen 11, gemerkt habe, dass mir eigentlich die Fußballregeln gar nicht so bewusst sind oder geläufig sind, weil ich das ja nie gelernt habe. Ich war nicht vom Nachwuchs an Spielerin in einer Mannschaft und habe da, so wie es üblich ist, einfach die Fußballregeln mitgelernt, sondern ich habe halt im Schulhof gekickt und da gab es halt unsere Regeln und that's it, ja. Und habe dann beim Training gemerkt, natürlich ein paar Sachen und so kriegt man vielleicht mit, aber für die anderen Spielerinnen war das einfach alles klar und selbstverständlich. Und für mich war einfach vieles nicht, war mir vielleicht gar nicht bewusst, dass mir das nicht selbstverständlich ist oder dass es da vielleicht auch gewisse Regeln gibt. Und habe dann zufällig damals eine ÖFB-Kampagne gesehen, wo interessanterweise auch eine Schiedsrichterin abgebildet war. War jetzt, glaube ich, keine reale Schiedsrichterin, aber einfach imaginär. Und das hat mich inspiriert. Und da ist dann die Idee aufgekommen, das könnte ich ja auch. Also so, ich sehe diese Frau da als Schiedsrichterin am Plakat und denke mir, das könnte ich auch probieren oder ich könnte diesen Kurs machen. Ich hatte jetzt gar nicht damals war mir jetzt gar nicht das Ziel, dass ich das dann wirklich auch aktiv ausübe oder dass ich Schiedsrichterin werde, weil ich war einfach fußballverrückt und wollte einfach Fußball spielen und Fußballerin sein. Und hätte man mir damals gesagt, du musst dich jetzt entscheiden, ob Fußball oder Schiedsrichterin, hätte ich mich nie für die Schiedsrichterei entschieden, weil das Fußball war einfach, das hat mir das Feuer gegeben, ja, das hat Spaß gemacht. Aber so ist es dazu gekommen, dass ich den Schiedsrichterkurs besucht habe, wo ich einfach die Theorie gelernt habe, dann ein bisschen Praxis am Feld oder Trainingsübungen wir gemacht haben. Und dann gehört es natürlich zu der Ausbildung auch dazu, dass man praktisch am Fußballfeld zum Einsatz kommt, als Schiedsrichterassistentin und auch als Schiedsrichterin. Und so hat sich das dann eingespielt, weil das dann natürlich regelmäßig passiert, Woche für Woche. Und ich mir dann da noch gar nicht so Gedanken gemacht habe, wann das jetzt wieder aufhört oder wann der Kurs halt so, ne, wann ich das halt, ja, fertig habe. Weil ich dachte, irgendwann ist das halt dann vorbei. Nur es geht halt dann wirklich, du bist halt dann Schiedsrichterin und machst das so lange, bis du dich wieder abmeldest, ne. Und es war dann aber relativ schnell auch interessant, weil du natürlich da, erstens bist du eben in dem Fußballbereich, der mir ja eh liegt. Und dann bist du aber nicht nur im Frauenbereich, sondern auch im Männerbereich und dort als Schiedsrichterin tätig, also halt im Nachwuchsbereich damals, wo ich begonnen habe. Und du bekommst ja zusätzlich auch ein Taschengeld, was natürlich als Studentin äußerst praktisch ist. Ja.
Jetzt hast du das Stichwort gegeben, weil das waren, glaube ich, die Fragen, die er gesagt hat, ist sie Assistentin oder ist sie Schiedsrichterin? Und ich habe gedacht, wieso? Was ist da der Unterschied?
Ja, ja, also eben, ich glaube, dass für jemand, der außenstehend nichts mit Fußball zu tun hat, das gar nicht so begreifbar ist oder einfach auch das Wissen der Funktion womöglich Ich bin mir auch sicher, dass viele Menschen nicht mal wissen, was ein Schiedsrichter ist oder was ein Schiedsrichter vielleicht macht, jetzt ganz überspitzt gesagt, wenn jemand gar nichts mit Sport zu tun hat. Weil natürlich, wenn man mit Sport zu tun hat, man weiß, es gibt Schiedsrichter in, ich sage jetzt mal, jeder Sportart, ja. Und gerade, ich sage, Fußballschiedsrichter sind womöglich noch sehr präsent, weil in anderen Sportarten ist die Funktion des Schiedsrichters oder der Schiedsrichterin eher im Hintergrund und eben dadurch, dass die Spielfelder oft kleiner sind oder je nachdem, welche Sportart es ist, sind die Schiedsrichter oder die Unparteiischen außerhalb des Spielfelds positioniert und somit auch gar nicht so präsent wie jetzt zum Beispiel im Fußballsport, wo wir direkt auf dem Spielfeld mit den Spielern im aktiven Austausch ist. Und das ist natürlich, glaube ich, wenn man jetzt die Sportarten vergleicht, nochmal ein wenig auffallender.
Und was ist jetzt der Unterschied zwischen Assistenten?
Ach so, ja. Also als Schiedsrichterassistentin steht man auf der Seitenlinie und unterstützt den Schiedsrichter, den Hauptschiedsrichter auf dem Spielfeld. Und als Schiedsrichterin eben bist du am Spielfeld und leitest das Spiel und bist auch hauptverantwortlich für diese 90 Minuten.
Da habe ich jetzt zwei Fragen. Die erste ist, morgen bist du ja bei dem Match-Schiedsrichterin. Wo bist du da, in welcher Position?
Genau, morgen beim Frauen-Cup-Finale bin ich als vierte Offizielle eingeteilt. Das heißt, ich bin zwischen den beiden Trainerbänken und unterstütze meine Schiedsrichterin und ihre beiden Assistentinnen, quasi was die Auswechslungen betrifft, was die Trainerbänke betrifft, alles, was so ein bisschen vor dem Spiel, nach dem Spiel, aber auch während dem Spiel in meinem Aufgabenbereich liegt, da versuche ich Inputs zu geben und zu unterstützen.
Da bin ich schon sehr gespannt. Und die zweite Frage ist, du hast gerade gesagt, dass Schiedsrichterinnen sowohl beim Männerspielen als auch bei Frauenspielen eingesetzt werden. Das heißt, du kannst auch bei einem großen Match als Schiedsrichterin eingesetzt werden.
Genau. Als Schiedsrichter oder junger Schiedsrichter, junge Schiedsrichterin beginnt mein Nachwuchsbereich und da wird man einfach überall eingeteilt. Vor allem gibt es ja nach wie vor definitiv wesentlich mehr Fußballmannschaften für Jungs als jetzt für Mädchen. Das heißt, da gibt's auch viel, viel mehr Spiele. Das heißt, natürlich ist man im Nachwuchsbereich überall eingeteilt. Und auch wenn man dann Ambitionen hat, aufzusteigen in die Kampfmannschaft oder hier auch die Kriterien erfüllt und aufsteigen darf, so wie im Fußball als Mannschaft, kann man ja auch auf- und absteigen, je nach Leistung, die man vollbringt. Als Fußballmannschaft muss man eben Meister werden oder als Letzter in der Tabelle steigt man ab. Und als Schiedsrichterin ist es genauso, wenn man gute Leistungen erbringt, weil bei den Spielen wird man beobachtet. Das heißt, das sind erfahrene Schiedsrichterkollegen, ehemalige Schiedsrichterkollegen, die einem am Spielfeld beobachten und benoten und dann zusätzlich auch die Kriterien erfüllen von Regeltests, Fitness und Seminaranwesenheiten. Dann gibt es da die Möglichkeit, dass man einfach aufsteigen kann und Liga für Liga somit sich emporarbeitet.
Ganz schön, ja, ein umfangreicher Weg.
Ja, doch ein aufwendiger Weg. Und wenn man ganz nach oben in die Spitze will, also österreichische Bundesliga oder auch international, dann bedarf das schon einiges an Zeit, Einsatz und ja, Geduld, Disziplin und viele Jahre.
Und da ist jetzt gerade das Stichwort gefallen, Bundesliga. Da bist du ja eine Pionierin. Aber erzähl du uns das.
Ja, da durfte ich österreichische Fußballgeschichte mitschreiben und das freut mich sehr, macht mich eben rückblickend einfach auch sehr stolz. Ich hatte 2020 mein Debüt in der österreichischen Männerfußballliga und da war ich bis dato die erste Frau in der Fußball-Bundesliga, die da in einer Funktion, als Unparteiische zum Einsatz kam und war dann 4 bis 5 Jahre als Schiedsrichterassistentin in der ersten Bundesliga tätig. Und ja.
Großartig, sehr toll. Du hast jetzt erzählt, du warst 4 Jahre bei der Bundesliga. Wie ist es dann weitergegangen? Was war dann dein nächster Schritt?
Für mich war dann, ich wollte ja immer schon Schiedsrichterin werden. Also ich wollte 2016, wo ich zur FIFA-Schiedsrichterassistentin nominiert worden bin, weil damals eben ein Platz frei war als FIFA-Assistentin, Schiedsrichterin werden. Und habe dann trotzdem die Gelegenheit genutzt und mich für den Weg als Schiedsrichterassistentin entschieden, wo ich im Nachhinein auch überaus dankbar bin, weil ich hätte mir nie ausgemalt, dass ich das, was ich für mich erreicht habe, die Erfolge, dass ich die erreiche. Und womöglich, wenn ich damals so früh Schiedsrichterin geworden wäre, weiß ich nicht, wie weit ich überhaupt gekommen wäre. Und von dem her, rückblickend war es der einzig richtige Entwicklungsweg, den ich gehen konnte, dass ich von 2016 an FIFA-Schiedsrichterassistentin war, in diesem Zeitraum mich auch als Bundesliga-Assistentin etabliert habe. Aber 2024 habe ich dann gemerkt, jetzt ist ein Cut. Das waren jetzt 8 Jahre und für mich war es nicht der Anreiz, dass ich das jetzt weitere 8 Jahre konstant das weitermache.
Nee, du wolltest,
Ich wollte Veränderung. Ja. Ich habe gewusst, ich brauche eine neue Herausforderung und ich habe gewusst, die gibt's, die Chance, die Möglichkeit gibt es jetzt, die ich damals nicht bekommen habe und bin da einfach unglaublich dankbar, auch dem ÖFB und den Entscheidungsträgern, dass sie da in mich vertraut haben und mir diese Möglichkeit gegeben haben, weil es nicht selbstverständlich ist, weil das aktuelle System eigentlich vorsieht, dass man Schiedsrichterassistentin oder Schiedsrichterin wird und nicht so wie früher, wo man immer zuerst Schiedsrichterassistentin war und dann Schiedsrichter geworden ist und so, ich sage jetzt mal, üblicher war die Vorgangsweise. Und in der Zeit 2024, 2025 war das sehr unüblich, weil man international schon FIFA-Schiedsrichterassistentin war, dann nochmal zu wechseln. Und ja, für mich hat das aber einfach, war das total stimmig und bereue ich keine Sekunde, keinen Moment und bin einfach dankbar für all die neuen Chancen, die sich da jetzt eröffnet haben und für die neuen Herausforderungen, die sich da jetzt für mich stellen.
Aber auf jeden Fall mega spannend, dass du bei diesen großen Playern eigentlich schon eingesetzt wurdest, weil die FIFA ist ja der weltweite Fußballverband und UEFA europaweit und das ist schon etwas ganz, ganz Tolles, muss man sagen. Wer sich für eine Schiedsrichterinnenausbildung interessiert, wo kann die Person sich am besten hinwenden?
Ja, und auf jeden Fall, also ich kann nur jede und jeden ermutigen, der sich da jetzt vielleicht überlegt, da mal den Schiedsrichterkurs auszuprobieren, das auf jeden Fall zu tun und einfach zu machen, mutig zu sein, wenn man sportlich und fair ist oder einen Gerechtigkeitssinn hat und Fußball liebt, dann ist das definitiv eine Lebensschule, die sehr viel Lebenserfahrung und lehrreiche Momente mit sich bringt. Also ich bin da sehr, sehr dankbar über diese 18 Jahre, die ich in der Fußballwelt als Schiedsrichterin erleben durfte bisher. Und würde da jedem wirklich ans Herz legen oder raten, egal ob man jetzt mit Fußball schon zu tun hatte oder nicht. Es gibt etliche Schiedsrichterinnen und Schiedsrichterinnen, die nicht vom Fußball kommen. Aber vor allem jene, die aus dem Fußballbereich kommen, tun sich, glaube ich, nochmal spielerisch leicht oder leichter, da einen Kurs zu besuchen. Man kann in jedem Bundesland den Schiedsrichterkurs besuchen. Ich glaube, es gibt 2-3 Mal jährlich Kurse, die angeboten werden. Und hier dann einfach mal zu starten und seine Erfahrungen zu sammeln. Da gibt es auf der ÖFB-Webseite auch mehr Infos dazu. Und ja.
Das gebe ich dann noch in die Shownotes. Genau, super. Danke. Jetzt habe ich eine persönliche Frage. Wie würdest du dich selbst als Schiedsrichterin in einem Satz beschreiben?
Ja, ich würde sagen, ich mag das Motto hart, aber fair. Ich würde mich selbst beschreiben als streng und bestimmt und respektvoll. Mir wichtig im Umgang mit den Spielern oder Spielerinnen und den Trainern und Funktionären, dass ich da auf Augenhöhe kommuniziere und einfach klar und nachvollziehbar agiere.
Klingt sehr gut. Eine andere Frage. Erinnerst du dich an dein erstes Spiel, bei dem du die Verantwortung hattest?
Ja, und die Frage ist wirklich passend auch formuliert. Mein erstes Spiel, ich glaube, es war eine U12 im 17. Bezirk. Es war kalt, ich glaube, es war im Februar oder so. Hat vielleicht sogar ein bisschen geschneit. Und ich weiß, ich war dort komplett allein und einsam, also auf mich selbst gestellt. Da war jetzt niemand mit mir mit. der mich da begleitet hätte oder der mir da irgendwie Unterstützung oder zugeschaut hätte. Also ich bin dort auf diesem fremden Sportplatz, habe da versucht, alles vorzubereiten und umzusetzen, so wie man das im Kurs gelernt hat. Und pfeift das Spiel an. Und ich kann mich noch gut erinnern, so nach ein paar Minuten plötzlich, ich laufe da halt so mit hin und her und gab jetzt noch nicht großartig was. Und irgendwann höre ich plötzlich so im Hintergrund den Trainer, höre ich so rufen, Abseits! Schiri, Abseits! Was ist, spielen wir heute ohne Abseits? Und ich denke so, okay. Und da ist mir dann bewusst geworden, ich habe einfach das Abseits überhaupt nicht mitbedacht, ja, weil ich so fokussiert war auf den Ball, auf die Spieler, auf die Fouls. Und in dem Moment, also ich habe dann auch nicht gepfiffen, weil ich einfach überfordert war mit der Situation, habe einfach die spielen lassen, laufen lassen und habe das gedanklich, ich sag Revue passieren lassen und merke dann plötzlich so, okay, jetzt habe ich nicht gepfiffen, der schreit zwar, aber alle spielen weiter, wenn ich nicht pfeife, so, ne? Und das war mir in der Situation sehr klar, ja, aber und auch als Spielerin vorher, aber du bist plötzlich in dieser neuen Funktion und bist da am Spielfeld mit der Pfeife in der Hand, läufst und merkst plötzlich, du musst entscheiden, wenn du nicht pfeifst, geht das Spiel weiter. Und das war so wirklich, das war dieser Moment, wo ich gemerkt habe, ich habe hier die Verantwortung. Das heißt es, Schiedsrichterin zu sein und das Spiel zu leiten. Und das war mir vorher jetzt, auch wenn ich den Kurs gemacht habe und auch wenn ich mich damit, das war mir einfach nicht so bewusst oder klar. Und das war halt, ja, learning by doing und plötzlich spürst du es und checkst du, okay, aha, so ist das also, okay.
Hat das dann eine Auswirkung gehabt?
Nee, das war einfach nur das erste Spiel und dann habe ich mich natürlich ab da fokussiert.
Nein, ich meine das Abseits, dass du nicht gepfiffen hast.
Nein.
Was passiert beim Abseits?
Bei einem Abseits, wenn ich jetzt erkenne, dass der Spieler im Abseits steht, dann müsste ich pfeifen und indirekten Freistoß anzeigen.
Ah, ja.
Das heißt, die gegnerische Mannschaft dürfte den Ball dann quasi, hätte Ballbesitz. Aber es ist jetzt kein Tor gefallen oder nichts.
Ja.
Also es hatte jetzt keine Auswirkung.
Sehr gut. Spannend. Siehst, jetzt kommt gerade gut eine Frage von einem Follower. Tatsächlich einem Mann. Und ich weiß aber nicht, ob du sie beantworten kannst, weil ich nicht weiß, ob du dieses Spiel gesehen hast, aber ich frage dich einmal. Und zwar geht es um das Champions League Halbfinale zwischen Bayern München und PSG. Und der Spieler heißt João Neves. Und der Ball vom eigenen Mitspieler, also an die Hand geschossen worden, auf den Arm. Und das ist ja sowas wie Handspiel. Und da ist die Frage, wäre das für dich ein strafbares Handspiel gewesen?
Da muss ich jetzt natürlich diplomatisch antworten, weil als Schiedsrichterkollegin darf ich natürlich nicht über andere Kollegen oder deren Entscheidungen urteilen. Es stellt einen klaren Interessenskonflikt dar. Aber die Handspielregelung an und für sich stellt natürlich großes Diskussionsthema dar. Nicht nur seit kurzem, sondern Jahre. Und es wird da immer jährlich auch evaluiert, die Regel angepasst, verändert, adaptiert. Und das ist dann gerade auch oft für Außenstehende schwierig nachzuvollziehen, weil sich da immer wieder was verändert. Wenn man jetzt vielleicht ein paar Jahre zurückblickt, dann wäre da eine gewisse Situation womöglich nicht strafbar gewesen und ein paar Jahre später ist diese Situation ident dann plötzlich strafbar und dann ein paar Jahren wieder kommen nochmal neue Kriterien dazu, die man berücksichtigen muss, um zu entscheiden, ob die Situation als strafbar oder nicht strafbar gewertet wird. Und insofern ist es nicht einfach, also auch für uns Schiedsrichter, weil die Auslegung nicht immer einheitlich ist oder eben sich auch verändert und man sich anpassen muss und hier auch, modern bleiben muss. Und das macht es nicht einfach. Aber Handspielregelung ist, würde ich sagen, eine der meistdiskutierten und schwierigsten Regeln zum Umsetzen, ob jetzt ein Handspiel strafbar ist oder nicht.
Ja, jetzt passt auch gut noch die Fragen der Followerinnen auf Instagram zu stellen. Und zwar, du hast sie auch gesehen oder auch auf deiner Seite geteilt, aber ich frage sie natürlich jetzt noch einmal. Die erste Frage, bist du hauptberuflich Schiedsrichterin?
Also in Österreich ist man als Schiedsrichter oder Schiedsrichterin quasi ein Amateurschiedsrichter. Das heißt jetzt nicht, dass man nicht davon leben könnte, aber man muss natürlich schon, ich sage jetzt mal, in der Top-Liga sein, um sich leisten zu können, womöglich keinen Job zu haben. Und selbst wenn man jetzt seinen Job aufgibt und sagt, nein, man konzentriert sich jetzt nur auf die Schiedsrichterei, ist es einfach sehr riskant, weil nicht gesichert ist, wie viele Spiele du bekommst, dass du verletzungsfrei bist, ob du in der Liga bleibst. Das sind einfach sehr viele Fragezeichen, wo man sich gut überlegen muss, wenn man das hauptberuflich macht. Also selbstständig ist man ja sowieso, aber die meisten sind eben doppelt abgesichert, indem sie dann einen Teilzeitjob oder einen Vollzeitjob zusätzlich machen und da einfach angestellt sind und safe sind und die Schiedsrichterei nebenbei als Hobby. Aber natürlich ist es spannend, auch in einer gewissen Liga lukrativ, und für mich war es immer interessant und es war immer mein Wunsch, oder ich habe immer gehofft, dass ich davon leben kann. Weil es natürlich etwas ganz anderes ist, wenn man sich voll auf die Sache und den Sport konzentrieren und fokussieren kann und nicht dann das nur nebenher macht. Wobei ich auch die Erfahrung gemacht habe, wenn ich mich zu sehr auf die Sache fokussiert habe. Also alles, was so, ich sage jetzt mal, Hobby, Spaß, Freude ist, sobald das mehr wird, verliert es auch seinen gewissen Reiz. Und ich habe schon auch gemerkt, die Abwechslung oder die Balance tut gut. Aber ich denke, man kann das auch gut kombinieren, indem man zum Beispiel jetzt, wenn man sagt, man möchte sich voll auf die Schiedsrichterei konzentrieren, dass man sagt, okay, man ist Schiedsrichter am Spielfeld, und um sich's leisten zu können, auch wirklich davon zu leben, könnte man anbieten Vorträge, Workshops, man könnte kreativ zusätzliche Sachen, ich sage jetzt mal, entwickeln, marketingmäßig einfach auch was machen. Dann glaube ich schon, vielleicht zukünftig auch sponsoringmäßig, dann glaube ich schon, dass man davon zumindest eine Zeit lang leben kann oder könnte und ein abwechslungsreiches Leben hat. Aber ja, es ist halt immer so die Frage, wie lange.
Die nächste Frage war, wie flexibel muss man bei der Einsatzplanung als Schiedsrichterin sein?
Ja, sehr flexibel. Also national bekommt...
Das habe ich gemerkt.
Ja, national bekommt man die Info der Spielbesetzung oder der Spielansetzung circa eine Woche davor, und international im Schnitt 2 bis 4 Wochen davor. Das heißt, es ist definitiv notwendig, flexibel zu sein, auch notwendig, einen Arbeitgeber zu haben, der das unterstützt und hier einfach auch den Raum und die Zeit möglich macht. Ja, aber das macht es natürlich spannend, weil man einfach nicht weiß, wo man sein wird. Es ist immer alles Neues, und es ist eine schöne Herausforderung.
Mhm. Die dritte Frage war dann noch, welches Spiel war bisher ein Highlight in dieser Saison?
In dieser Saison, seit Herbst. Da muss ich jetzt kurz überlegen. Was waren meine Highlights? Persönliches Highlight würde ich für diese Saison hervorheben. Ich bin ja seit diesem Jahr, seit 2026, burgenländische Schiedsrichterin. Also ich habe Verband gewechselt. Ich bin vom Wiener Verband zum burgenländischen Verband gewechselt. Und da war natürlich definitiv für mich persönlich das Highlight mein erstes Meisterschaftsspiel. Also offiziell quasi als Burgenland-Schiedsrichterin. Und die Saison generell jetzt, vor allem seit dem Frühjahr, für mich ist alles neu und spannend, und es fühlt sich ein bisschen so an, als ob ich nach 18 Jahren jetzt so wieder neue Schiedsrichterin werden würde. Und es tut meiner Entwicklung sehr gut gerade, weil es ein bisschen ein neuer Motivationsschub ist, neue Ambitionen. Und ja, von dem her würde ich sagen, die erste Meisterschaftspartie im Burgenland, die ich hatte. Und ein weiteres Highlight war für mich, auch jetzt, weil morgen das Frauencup-Finale ist und ich durfte genau dieselbe Partie vor circa einer Woche, 1 bis 2 Wochen pfeifen. Und das war einfach auch für mich persönlich ein besonderes Spiel, wo ich gemerkt habe, das wird morgen ganz, ganz spannend. Ist unentschieden ausgegangen und hat mich persönlich einfach sehr gefreut, weil ich das Gefühl hatte, dass ich da einfach sehr zufrieden mit meiner Leistung war. Und darum würde ich auch sagen, dass das so ein bisschen ein Highlight war für mich.
Herzlichen Dank für die Beantwortung der Fragen und dann weiter im Interview. Und zwar, die Fußballwelt ist ja eine Männerwelt. Man sieht das ja auch bei den ZuschauerInnenzahlen. Die sind leider noch nicht so hoch wie bei den Männern, aber es wächst stetig, das ist schon mal das Gute. Aber wie war dein Einstieg in diese männerdominierte Sportwelt? Gab es da Situationen, in denen du dich mehr beweisen musstest als männliche Kollegen?
Ja, ich glaube schon, aber das ist für mich sehr subjektiv, dieses Gefühl. Aber ich habe einfach nach wie vor sehr stark das Gefühl, dass ich mich bei jedem Spiel beweisen muss. Ich sage jetzt nicht, dass das männliche Kollegen nicht haben, aber ich glaube, dass das jeder ein bisschen so, jeder Schiedsrichter in sich hat, dass er sich einfach beweisen möchte. Aber ich glaube, dass bei mir in dem Fall die Komponente des Geschlechts schon auch nochmal zumindest unterbewusst mitspielt. Und ich da einfach weiß, ich muss jetzt nicht nur meiner Funktion als Schiedsrichter, Schiedsrichterin gerecht werden, sondern auch meinem Geschlecht, das jetzt nicht durch meine Leistung das Geschlecht schlecht geredet wird. Das ist nachvollziehbar. Mhm. Also unterbewusst merke ich da so, ich muss jetzt meine Frau stehen und die Leistung muss überzeugen, damit nicht nur ich als Schiedsrichterin, sondern einfach auch diese Vorurteile oder ich denen nicht recht gebe. So, ist das nachvollziehbar, was ich meine?
Nein, kann man das schon vorstellen. Das erzeugt einen gewissen Druck. Ja, interessant. Erinnerst du dich eigentlich auch an Momente, weil es ist so, Fußball ist ja eher, da geht's ganz schön zu auch, würde ich sagen, am Fußballfeld jetzt. Hast du dir schon mal am Spielfeld ein sexistisches Kommentar anhören müssen?
Eines.
Ja, naiv.
Ja, definitiv. Zahlreiche. Ja, regelmäßig. Wirklich? Aber ich meine, ich merke oft, ich höre das dann gar nicht mehr oder ich höre da jetzt gerade, wenn es von außen, von den Zuschauerrängen ist, da muss es schon sehr klar und deutlich und laut zu hören sein in einem Moment, wo es ruhig ist, weil sonst kriege ich das gar nicht mit, weil ich mich nicht darauf fokussiere. Aber natürlich gibt's das auch nicht nur von Männern, sondern auch von Frauen. Ja.
Oh.
Ja, es ist natürlich dann umso enttäuschender, aber ja, gibt es.
Stimmt, ja. Und von den Spielern selber, wie ist es da, wie respektvoll sind? Hast du das Gefühl, dass die dir gegenüber anders sind als zu männlichen Kollegen?
Habe ich persönlich jetzt nicht das Gefühl, kann ich aber vielleicht auch schwer vergleichen, weil ich ja nur meine Seite kenne. Natürlich, wenn ich bei jemand anderem zuschaue, kann ich das vielleicht schon noch vergleichen, aber da habe ich bei meinem ersten Podcast, das ist nämlich ein Spieler gewesen, der mich interviewt hat, und da hat er mir die ähnliche Frage gestellt und da habe ich dann nur gesagt, naja, kann er eigentlich am besten beschreiben, ob Spieler sich anders verhalten mir gegenüber oder ob da ein Unterschied ist. Meiner Ansicht nach, mir ist einfach wichtig, dass ich mich mit Respekt auftrete und auf Augenhöhe mit den Spielern und den Aktiven agiere. Und ich glaube, das gelingt mir ganz gut. Also ich glaube, dass die Spieler nicht das Gefühl haben, dass ich mich über sie stelle oder dass ich, sondern dass ich da wirklich, dass mir das wichtig ist, dass ich hier in meiner Funktion meine Tätigkeit ausübe, aber nicht jetzt was Besseres bin oder nicht jetzt diese Macht hier ausnutze, sondern einfach für das Spiel versuche, fair und neutral beste Leistung zu erbringen. Und ich habe schon das Gefühl, dass man mir das hoch anrechnet oder dass ich das spüre, zumindest von den Aktiven am Spielfeld, großteils, dass ich diese Wertschätzung spüre und zurückbekomme. Dass bemerkt wird, okay, ich habe Ahnung, ich weiß, was ich mache, das hat Klarheit, ist nachvollziehbar, hat, ich sage jetzt mal, Hand und Fuß. Und selbst wenn da mal eine Fehlentscheidung passiert oder etwas vielleicht nicht korrekt ist, habe ich schon das Gefühl, dass das mir verziehen wird. Aber eben nicht weil wegen meines Geschlechtes, sondern ich bin überzeugt wegen der Art und Weise, wie ich das Spiel leite. Und ich glaube, wenn ich jetzt männlich wäre, wäre es genauso.
Sehr gut. Ich habe mir den Podcast ja auch angehört und ich kann mich jetzt an das erinnern, was er geantwortet hat. Er hat nämlich gesagt, er würde wahrscheinlich zu dir anders sein. Und auf den Podcast möchte ich eh verweisen, das ist Korwals Podcast, weil da könnt ihr noch mehr das Fußballerische, also die professionellere Seite nachhören, wenn ihr Interesse habt. Das gebe ich auch in die Shownotes hinein. Wir haben jetzt schon lange gesprochen. Ich möchte jetzt aber noch gern auf eins eingehen, und zwar jetzt in Bezug auf Gleichberechtigung. Ich habe mir da ein bisschen was angeschaut, wie es da ausschaut mit Führungspositionen von Frauen im Fußball. Und also laut Bundeskanzleramt haben in Österreich ungefähr 12% der Frauen, also sind 12% der Führungspositionen mit Frauen besetzt. In Deutschland überhaupt nur 6%. Es gibt ein paar Frauen auch in den hohen Ligen, also bei der FIFA und bei der UEFA gab es eine Frau, aber bei der FIFA gibt es jetzt 3 Frauen, die in hohen Positionen sind. Und wie siehst du das? Wo steht der Fußball aktuell in Sachen Gleichberechtigung?
Ja, ist natürlich auch ein komplexes Thema. Also grundsätzlich ist ja schon die Prozentanzahl nicht gleich, weil einfach definitiv mehr männliche Spieler, sei es Jungs oder Männer, Fußball spielen und es demnach mehr männliche Mannschaften und Vereine gibt, als es jetzt im Vergleich prozentuell Spielerinnen oder eben Frauenteams und Frauenvereine gibt. Von dem her ist da natürlich schon ein Ungleichgewicht vorhanden. Das wird natürlich mehr, also es spielen immer mehr Spielerinnen oder spielen immer mehr junge Mädchen und Frauen Fußball. Das heißt, über kurz oder lang könnte es vielleicht sogar gelingen, dass diese Zahl sich anpasst oder angleicht. Oder auch wie in den USA ist es ja eigentlich umgekehrt. Da ist ja Fußball, unser typisches Fußball ist ja eigentlich ein Frauensport und American Football ist so quasi der Männersport. Das heißt, dort ist es, glaube ich, von den Zahlen sogar umgedreht, dass definitiv mehr Frauen Fußball spielen als Männer. Hab jetzt keine Zahlen und Statistiken, aber von der Vergangenheit oder würde ich das jetzt mal so einschätzen. Und demnach ist es natürlich auch nachvollziehbar, dass auch in der Schiedsrichterwelt die Schiedsrichterinnenanzahl wesentlich geringer ist. Also wir sind hier weit nicht bei 10%, also vielleicht bewegen wir uns bei 5%, wenn überhaupt, würde ich sagen, jetzt in Österreich. Kommt auf den Landesverband an oder den ÖFB. Das heißt, wir haben hier eine sehr geringe Anzahl an Schiedsrichterinnen, eine sehr geringe Konkurrenz demnach. Und dadurch, dass es wenige Spielerinnen gibt oder eben wenige aktive oder Interessierte, sind es schon mehr als früher und auch Zuschauer. Und man sieht es in Deutschland, also 18.000 oder in Barcelona und in England. Also es ist ein Wandel, es ist definitiv eine Entwicklung da, vor allem eine starke und große innerhalb der letzten Jahren, auch die letzte Weltmeisterschaft. Also es ist einfach faszinierend und krass zu sehen und schön zu sehen, gerade auch wenn man in dem Frauenfußball tätig ist und da plötzlich im Stadion steht. Also bei mir war das bei der Europameisterschaft 2022 beim Semifinale in England und dann hast du da ein volles Stadion und das ist einfach, ja, für mich oder meine Generation, das ist etwas Besonderes und einfach unbeschreiblich Schönes auch, weil das gab es einfach früher nicht. Und ich glaube, das wird immer selbstverständlicher. Auch, dass zum Beispiel jetzt in England erstmals ein Stadion für eine Frauenmannschaft gebaut wird. So dieses Umdenken, dieses Selbstverständliche, was früher oft gar nicht berücksichtigt worden ist. Früher in der Architektur oder auch in der Stadtplanung, da wurden die Frauen in der Planung nicht berücksichtigt. Und es war im Sportbereich genauso. Wenn Stadien gebaut worden sind, wurde nicht mitbedacht, ob es da jetzt eine Kabine für Frauen oder für Schiedsrichterinnen oder noch eine zusätzliche Kabine oder vielleicht, ich weiß nicht, dass da dran gedacht wird, jetzt noch nicht, aber in 10 Jahren, wenn wir das Stadion jetzt schon bauen, wird es in 10 Jahren definitiv eine Frauenmannschaft geben oder definitiv eine Schiedsrichterinnenkabine brauchen oder definitiv vielleicht dann nicht mehr nur eine Schiedsrichterin in der Bundesliga geben, sondern 5. Und da muss man, wenn man da vorab rechtzeitig, frühzeitig schon visionärisch, strategisch, planmäßig vordenkt, dann ist man nicht in der Zukunft dann plötzlich mit der Herausforderung konfrontiert, so, jetzt haben wir da ein neues Stadion, aber wir haben eigentlich keinen Platz für die Frauenmannschaft oder wir haben jetzt eigentlich nicht die Kapazität oder die müssen jetzt am Nebenplatz oder so. Ne? Also dieses könnte vieles frühzeitig unterbinden, wenn das damals oder wenn das einfach selbstverständlich wäre. Und ich glaube, dass das natürlich auch mitspielt, eben dadurch, dass die Anzahl geringer war in allen Bereichen, jetzt exponentiell wächst, man da schnell nachkommen muss und was gut ist und dass auch in den Führungspositionen es aktuell natürlich noch die veraltete Gesellschaft darstellt. Also das ist, ich glaube, gerade im Sport, wir wissen es auch medial, die Medienquote, wie viel da oder besser gesagt, wie wenig über den Frauensport berichtet wird, dass ja. hier natürlich noch ein enormer Nachholbedarf oder ein Ungleichgewicht herrscht. Es wird dann sehr oft die Quote diskutiert, wo viele so ein bisschen eine Diskrepanz haben und sich schwer tun. Ich finde, es benötigt definitiv und ganz klar die Quote, solange es nicht selbstverständlich ist, dass hier zumindest 1, 2 oder 3 Frauen in Positionen sind, die auch die Qualität dann mittlerweile mitbringen, weil darauf wird sich ja ständig hinausgeredet, dass die Quote nicht wünschenswert ist, weil es eben nicht die entsprechende Qualität mit sich bringt. Doch ich bin überzeugt, wenn es die Quote nicht gibt oder zumindest diese Sichtbarkeit, weil aus meiner eigenen Erfahrung, when you see it, you can be it, da gibt es diesen englischen Spruch, ich habe das Plakat, die Kampagne gesehen, ich habe die Frau, die Schiedsrichterin gesehen und dann ist mir erst in den Sinn gekommen, das kann ich auch, das könnte ich auch machen. Ich habe eine Schiedsrichterkollegin in der Europa League auf der Linie gesehen, 2015 war das oder 16. Und dann war mir erst bewusst, ist mir erst bewusst geworden, das kann oder könnte ich auch erreichen. Das war vorher nicht existent. Oder auch bei der letzten Weltmeisterschaft der Männer, wo plötzlich 6 Frauen nominiert worden sind, 3 als Schiedsrichterassistentinnen, 3 als Schiedsrichterinnen. Das wäre mir nie in den Sinn gekommen, dass das ein mögliches Ziel ist, dass man das als Frau erreichen kann, als Schiedsrichterin, ohne das jetzt zu bewerten. Das war nicht diesen Traum, den hätte ich nicht mal geträumt. Also nicht mal, das war nicht mal als Traum existierend. Geschweige denn von der Realität. Weil das gab es bis dahin nicht. Und wenn es nicht gibt und du siehst es nicht, dann ist es halt auch selbstverständlich, dass es nicht gibt. Das ist nicht möglich.
Der Quote zum Trotz und was du gesagt hast zum Thema Sichtbarkeit. Du bist ja für mich ein Role Model. Und ich hoffe, und du fühlst dich auch so, eben das ist genau ganz wichtig und drum mache ich ja auch das Interview im Podcast und da wird es auch ein Foto von dir geben und ich hoffe, Instagram ist ja doch eine Möglichkeit, dass es viel verbreitet wird und ja, ich finde ganz großartig, was du da machst und wie du da deine Frau stehst, weil es klingt für mich schon auch sehr anstrengend, körperlich anstrengend, ist ja nicht nur am Fußballfeld herumlaufen. Es dürfte schon sehr, sehr herausfordernd sein, das Ganze. Und auch kognitiv da alles am Schirm zu haben und weiß nicht, wahrscheinlich asozial. Also es ist eine ziemlich tolle Aufgabe. Ja, wie siehst du das mit dem Role Model? Aber ich denke schon, dass du ein ganz großes Role Model bist.
Das freut mich natürlich sehr zu hören. Und ich denke, das liegt in der Natur der Sache, dass wenn man etwas erreicht hat oder erfolgreich war, da einfach auch für andere, ich sage jetzt mal, Vorbild ist. Also wenn man Vorreiterin ist oder etwas erreicht hat, dann ist das, glaube ich, ganz klar. Das ist mir auch bewusst, dem versuche ich auch so gut wie möglich gerecht zu werden. Ob mir das gelingt oder nicht, ist eine andere Frage. Aber ich denke doch, dass man versucht, da auch mit einem Bestreben dieser Rolle gerecht zu werden. Und es freut mich natürlich sehr, wenn ich auch irgendwie möglich nur jemand anderen, sei es junge Frau oder junger Mann, motivieren und inspirieren kann für dieses Hobby, diese Tätigkeit. Und ja, ist mir, glaube ich, auch schon gelungen bei ein paar Kolleginnen.
Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Freut mich umso mehr.
Sehr schön. Sag, wo siehst du dich in 5 Jahren?
So eine weitgreifende Frage.
Ja. Aber die Zeit vergeht irgendwie so schnell.
Ja, richtig.
Ich habe eh nicht 10 Jahre genommen.
Ja, ja. Ja, ich habe jetzt konkret mir da noch nicht wirklich überlegt, wo ich mich in fünf Jahren sehe. So, du sagst, ich glaube, die Zeit wird dann so schnell vergehen, dass man dann zurückblickt und sich denkt, okay, krass. Und ich glaube schon, dass da nochmal einige Sachen dabei sein werden, mit denen ich womöglich nicht gerechnet hätte oder nicht rechnen würde. Darum bin ich schon sehr gespannt und freue mich sehr auf die Zukunft und auf all das Kommende. Ja, und lass mich überraschen.
Ja, gut. Und ich werde es beobachten. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, wir beenden das Interview. Wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang sprechen. Und du weißt ja sehr viel und du hast sehr viele interessante Sachen, die du uns noch erzählen könntest. Vielleicht machen wir noch mal einen Podcast.
Einen zweiten Teil, definitiv.
Einen zweiten Teil.
Jetzt sind wir quasi aufgewärmt, genau. Gehen wir noch mal in die Materie. Genau, ja. Sehr gerne.
Aber zum Abschluss darf ich dir noch ein paar Wörterrap-Fragen stellen.
Gerne.
Sehr gut. Also, Feminismus bedeutet für dich als Schiedsrichterin?
Empowerment.
Frau sein in der Fußballwelt heißt für dich?
Nach wie vor eine von wenigen zu sein.
Du fühlst dich gleichberechtigt, wenn?
Irgendwann mal auf der gesamten Welt die Chancen gleich verteilt sind. Und man niemanden mehr erklären muss, warum Gleichstellung noch nötig ist. Beziehungsweise Entscheidungsträger, Führungsetagen und Parlamente die Gesellschaft widerspiegeln.
Das klingt sehr cool. Ja. Eine Frau, die dich feministisch geprägt oder inspiriert hat?
Da gehe ich ganz nach dem Motto, sie macht sich die Welt, wie sie ihr gefällt. Und beziehe mich auf meine Kindheit, eine symbolische Figur.
Ja.
War auch Thema, du weißt schon, war auch Thema meiner Bachelorarbeit.
Aha.
Und zwar ist das Pippi Langstrumpf.
Genau.
Und das Thema bei mir war damals Pippi Langstrumpf und die Frauenbewegung, Zugpferd oder Abbild der Gesellschaft.
Also das klingt gut. Wow. Spannend. Die würde ich gern lesen.
Ja, sehr gerne. Bringe ich dir mit beim nächsten Mal.
Super. Wenn du einen Tag lang Frauenministerin wärst, würdest du?
Würde ich Gesetze zeitgerecht überarbeiten lassen und modernisieren, gerade was Frauenrechte betrifft? Würde ich die Medienquote für den Frauensport einführen? Und?
Das ist interessant, Medienquote.
Ja, und Profistandards für den Frauenfußball.
Passt. Was würdest du deinem 11-jährigen Ich mit auf den Weg geben?
Spüre, finde, was dir Freude, Leidenschaft und Leichtigkeit verschafft und mach dein Ding. Dann bist du unaufhaltsam.
Genau, sehr gut. Und ein Buch, das dich geprägt oder empowert hat?
Da denke ich wieder an meine Kindheit und zwar Das kleine Ich bin ich.
Ja, das ist gut. Liebe Sarah, herzlichen Dank für das Interview und deine Zeit. Und ja, ich freue mich schon auf morgen.
Ja, ich sage herzlichen Dank. Es hat wirklich Spaß gemacht und auch für mich sehr interessant und inspirierend. Ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörerinnen konnten da für sich Wertvolles mitnehmen. Und ich bin auch schon sehr gespannt auf das morgige Cupfinale der Frauen.
Zu eurer Information, das Spiel war großartig und gewonnen hat das Damenfußballteam der Austria mit 1:0. Das war Frauenstimmen, der Interview-Podcast mit mir, Anita. Hier lernt ihr spannende und interessante Frauen kennen und bekommt Denkanstöße zum Thema Gleichstellung. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr sie auf Instagram oder Facebook teilt und euren Freundinnen davon erzählt. Lasst auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da.
Sendet mir Feedback, Vorschläge für Interviewgäste oder Anregungen unter anitapitsch@aon.at oder ganz einfach auf Instagram oder Facebook unter Frauenstimmen der Interview-Podcast. Sowohl auf meiner Website als auch auf den Social Media Accounts findet ihr Fotos zu den Interviewpartnerinnen und News zum Thema Gleichstellung. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Gemeinsam erreichen wir viel mehr.